herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger
und Rebecca Huhmann.
Heute haben wir eine Podcast-Folge auf dem Zettel, die schon ganz, ganz viel gewünscht wurde, zugegeben. Und wir müssen gestehen, dass wir sie ein bisschen vor uns hergeschoben haben. Jetzt haben wir aber schon 120 Folgen, da kann man sich durchaus auch mal mit dem Thema Epilepsie beschäftigen. Und wir wollen euch auch verraten, warum wir uns mit dem Thema so ein ganz bisschen schwer getan haben, weil, und zwar, ihr werdet das gleich sehen, es gibt ein paar Sachen, die man in der Fütterung anpassen kann. Rebecca und ich sind aber manchmal, was die Fütterung von Hunden und Katzen angeht, ein bisschen perfektionistisch unterwegs. Wir wollen gerne immer, ja, alles anpassen, alles irgendwie verbessern. Und da ist es so, dass bei Epilepsie die Basis immer gegeben sein muss, dass man eine bedarfsgerechte Ration hat. Und das ist für uns so selbstverständlich, dass wir gar nicht, ja, will es jetzt nicht gemein sagen, aber dass es so ein bisschen uns vorkam, als würden wir einen riesen Fass aufmachen und deswegen vielleicht gar nicht so, ja, so viel erzählen können zum Thema Epilepsie. Und deswegen waren wir da so ein bisschen, ja, vorsichtig. Jetzt wagen wir uns aber trotzdem. Rebecca, ist dem noch irgendwas oder fällt dir dazu noch was ein? Ging es dir anders? Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Ja, genau. Also es geht irgendwie darum, dass ja die bei der Epilepsie unserer Meinung nach logischerweise erstmal die Grundversorgung passen muss. Das heißt, es müssen alle Nährstoffe in passender Menge drin sein. Und das ist eben für uns schon so selbstverständlich, dass wir das gar nicht als so besonders erachten. Das ist aber tatsächlich ja gar nicht immer der Fall und eine wichtige Stellschraube, dass das erstmal passt. Und der Rest ist viel auch individuell bei den Epileptikern. Also oft sind es gefühlt auch Hunde, die so ein bisschen stressanfälliger sind und dann einen sensiblen Magen-Darm-Trakt haben. Das heißt, dann geht auch die Beratung so ein bisschen in Richtung Magen-Darm-Patient. Und ich finde das Thema Epilepsie so ein bisschen schwammig, weil es schon einige Punkte gibt, wo man sagen kann, okay, das sind so die typischen Stellschrauben, die man unterstützt bei den Epileptikern, aber diese Basis doch irgendwie individuell sehr unterschiedlich ist. Also, dass man nicht so schwarz und weiß sagen kann, wie bei einem Nierenpatienten, okay, das und das und das muss im Futter passen, dann passt es. Sondern ja, ich finde, das ist irgendwie immer mehr noch so eine Einzelfallentscheidung als vielleicht in anderen Fällen.
Ich glaube, wo wir uns beide absolut einig sind, ist, dass Epileptiker ganz stark davon profitieren, wenn man eine Ernährungsberatung macht, weil das einfach natürlich Tiere sind, wo man ja manchmal nicht genau weiß, warum diese Erkrankung überhaupt auftaucht oder woher die Symptome kommen. Und ein Faktor ist eben, dass man die Ernährung ganz, ganz stabil lässt und immer gleich füttert. Aber damit greife ich fast ein bisschen vor. Und wir sind jetzt hier irgendwie mit Anlauf losgerannt, über den Steg gerannt und direkt in den See gesprungen. Lass uns nochmal ans Ufer zurückkehren und erstmal darüber sprechen, was Epilepsie eigentlich ist. Ja, also ich glaube, das sollten wir vielleicht einmal aufräumen. Im Großen und Ganzen ist natürlich Epilepsie ein Oberbegriff. Das hört sich immer so an, als sei das die Krankheit. Aber ich würde es fast so sagen, als sei es der Überbegriff. Ja, es ist nicht unbedingt das Symptom, aber eigentlich gehören da ja mehrere Krankheitsbilder dazu, die sich alle in einer Epilepsie äußern. Oder wie würdest du das formulieren?
Ja, genau. Also vom Prinzip her ist das, was so landläufig alle als Epilepsie bezeichnen, erstmal im obergeordneten Sinne, sind es epileptiforme Anfälle. Also quasi abnormale Aktivitäten der Nervenzellen im Gehirn. Und dann muss man so ein bisschen unterscheiden, haben wir eben eine strukturelle Problematik, also sitzen da Tumore hinter oder gab es ein Trauma oder angeborene Fehlbildung oder Infektionen, Vergiftungen und solche Sachen. Oder, und jetzt kommen wir zu der Epilepsie im engeren Sinne, das ist die sogenannte idiopathische Epilepsie. Idiopathisch heißt in der Wissenschaft eigentlich immer alles das, wo wir so richtig die Ursache nicht kennen. Das heißt, es ist irgendwo auch eine Ausschlussdiagnose. Diese ganzen Dinge, so wie Trauma, Tumor, Fehlbildung und so weiter, müssen vorher ausgeschlossen werden. Wird nichts gefunden, was diese Anfälle erklärt, sprechen wir von der idiopathischen Epilepsie. Und das ist heute das, was wir im weiteren Verlauf auch als Epilepsie beschreiben werden. Ganz, ganz typisch ist bei dieser idiopathischen Epilepsie, dass irgendwo zwischen einem Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren die ersten Anfälle auftreten. Und dann unterscheidet man auch, was für Anfälle treten auf. Und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
Genau, und zwar gibt es nämlich eine Besonderheit. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich 2 Border Collie Mädels hier sitzen habe, Lemon und Kiwi. Und ich habe meine erste Border Collie Hündin Nala damals 2011 gekauft. Und wer sich einen Border Collie kauft, wird ehrlich gesagt so gar nicht komplett an dem Thema Epilepsie vorbeikommen, sondern irgendwo immer so ein ganz bisschen damit auch konfrontiert sein, wenn man sich so ein bisschen mit Rassen beschäftigt und mit Erkrankungen, die bei bestimmten Rassen auftreten. Denn leider gibt es einige Rassen, die eine Prädisposition für die Epilepsie haben. Und neben dem Border Collie, den ich euch jetzt schon verraten habe, gehört der Aussie, der deutsche Schäferhund, teilweise die belgischen Schäferhunde, der Border Terrier, Labrador und Golden Retriever sind so die ersten, die einem da so ins Auge springen. Und ich muss sagen, dass ich glaube, die meisten Epilepsie-Patienten, die in Behandlung sind, sind wahrscheinlich irgendwie Border Collie und Aussies. Das ist einfach wirklich so ganz klassisch. Und da muss ich auch gestehen, dass auch in der Verwandtschaft meiner Hunde Fälle aufgetreten sind, von denen ich weiß. Und dadurch ist man natürlich mit diesem Thema so ein bisschen konfrontiert. Und du hast es eben gesagt, die ersten Anfälle treten dann zwischen 6 Monaten und 6 Jahren auf. Und man unterscheidet dann so ein bisschen, habe ich einen isolierten Anfall, also gab es einen Krampfanfall, gibt es sogenannte Serienanfälle und halt eben auch der Status Epilepticus. Das ist sozusagen der Endgegner im allernegativsten Sinne, weil das eben eine Form ist, wo der Hund nicht mehr selber rauskommt und man im Endeffekt an der Klinik auch nicht mehr vorbeikommt oder irgendwie an einer Sofortmaßnahme. Und da ist es halt so, dass man sagt, wenn bei einem Hund einmalig ein isolierter Anfall auftritt, man noch nicht unbedingt eine medikamentöse Therapie beginnt. Wenn aber innerhalb von 6 Monaten mindestens 2 Anfälle, also 2 Anfälle oder sogar noch mehr auftreten, dann würde man das Ganze medikamentös behandeln. Und das kann sowohl in Zusammenarbeit mit der Haustierarztpraxis passieren. Es gibt aber genauso, wie wir uns auf Ernährung spezialisiert haben, Kollegen, Neurologen, die sich auf die Neurologie bei Hund und Katze spezialisiert haben und die kann man dann natürlich eben zu Rate ziehen. Ja, also das wäre so das Erste, was mir dazu einfallen würde.
Bei den Anfällen, was man noch einteilt, ist nicht nur die Häufigkeit, / die Dauer der Anfälle, sondern auch, welche Hirnareale betroffen sind. Wenn nur eine Hirnhälfte betroffen ist, spricht man von sogenannten fokalen Anfällen. Das heißt, da haben wir dann gerne mal irgendwie so Gesichtszuckungen oder nur eine Gliedmaße zuckt. Also da ist eben nicht der ganze Körper betroffen. Das ist dann der Fall, wenn wir von sogenannten generalisierten Anfällen sprechen. Da kommen dann beide Hirnhälften mit ins Spiel. Und das ist so dieses ganz Typische, was man sich, finde ich, wenn man an Epilepsie denkt, irgendwie so vorstellt. Also ne, die Tiere liegen auf der Seite, sie sind nicht richtig ansprechbar. Oft haben wir so Ruderbewegungen. Oft wird Kot oder Urin verloren oder die Tiere speicheln stark. Und eben diese Krämpfe beziehen sich auf den ganzen Körper. Und ganz wichtig, es ist nicht zu verwechseln mit einem Ohnmachtsanfall. Also Ohnmachtsanfall ist eher so ein Herz-Kreislauf-Ding quasi. Hund fällt um, ist ohnmächtig, aber hat dann eben nicht diese Krampfbewegung.
Kleiner Tipp übrigens an der Stelle, sollte euer Hund irgendwann mal was finden, wir in unserem heutigen Zeitalter haben ja fast immer irgendein Smartphone in der Hand, filmt alles, was ihr filmen könnt. Nicht, um es danach irgendwo auf Social Media hochzuladen, sondern bitte, um es dem Tierarzt oder der Tierärztin, die euch dann in der Zukunft begleitet, zeigen zu können, weil einfach natürlich, wenn ihr in der Praxis seid, ein Epileptiker total unauffällig sein kann. Ne? Also auch die neurologische Untersuchung ist dann total unauffällig, aber es hilft total den diagnostizierenden Kollegen, wenn einfach da irgendwas vorliegt, wo man das beurteilen kann und auch sagen kann, diese Anfälle irgendwie eingeteilt werden können. Also traut euch das zu filmen, zeigt, dass das erleichtert die Diagnostik in der Praxis ungemein.
Vom zeitlichen Ablauf her ist es so, dass sich die Anfälle oft ja ein bisschen ankündigen. Man nennt das Prodromalphase. Das heißt, viele Tierbesitzenden, die das schon so ein bisschen kennen von ihren Tieren, dass da Anfälle auftreten, die merken, dass die Tiere unruhig werden oder sich sehr ängstlich verhalten. Manchmal eben fällt auf, dass es so seltsame Verhalten gibt, wie nach Fliegenschnappen, die nicht da sind. Und das sind oft so die ersten Vorboten, bis dann der eigentliche Anfall auftritt. Also das, was ich eben beschrieben habe, diese Krampfepisode. Und die dauert dann ja manchmal nur Sekunden, manchmal auch mehrere Minuten. Und was oft sehr, wie soll ich sagen, furchteinflößend ist, ist für die Tierbesitzenden die Phase danach, also die postiktale Phase. Da kann es sein, dass die Tiere so richtig desorientiert wirken oder plötzlich extrem hungrig oder durstig sind. Und tatsächlich, das finde ich ehrlich gesagt relativ gruselig, diese Vorstellung, dass die Tiere eine Phase haben, wo die nicht mehr so richtig sehen können. Fällt dir noch irgendwas ein? Haben mal bei dir die, ja, wie soll ich sagen, die verwandten Border-Collie-Besitzer irgendwas erzählt, was bei deren Tieren aufgefallen ist?
Ich weiß von Bekannten, dass halt, ja, es gibt manchmal so blöde Situationen, ne? Der Hund hat sich im Krampf eingekotet, die haben die Tür aufgemacht, um es zu lüften, und durch einen blöden Zufall ist der Hund rausgelaufen und wusste nicht mehr, wo oben und wo unten ist, und war erstmal eine ganze Zeit weg. Ja, also weil der Hund dann auch nicht wieder heimgefunden hat und es ein Riesenaufwand war, diesen Hund irgendwie wiederzufinden. Und natürlich Panik für alle Beteiligten, weil natürlich so ein Hund dann auch nicht mehr, also erst recht nicht weiß, was ist eine Straße, was, also das kann halt eben auch einfach dann gefährlich sein, und das dauert eben, bis die Tiere da wieder so völlig klar sind und bei sich sind.
Wir hatten jetzt eben schon angeschnitten, also der wichtigste Pfeiler im Epilepsie-Management ist und bleibt tatsächlich die medikamentöse Therapie. Also da können wir so viel füttern, wie wir wollen. Diese medikamentöse Therapie ist der Hauptpfeiler in der Behandlung beziehungsweise dem Management. Und da muss man auch ganz klar sagen, es handelt sich um eine Erkrankung, die dann nicht heilbar ist. Wenn sie einmal da ist, ist die idiopathische Epilepsie da, und ihr müsst schauen, oder wir Tierärzte aus welchem Fachgebiet auch immer, und ihr schauen, dass ihr eben die Situation so gut wie möglich managt. Ein weiterer Bestandteil, was sich manchmal positiv auswirken kann, ist die Physiotherapie. Auch da sind Kathi und ich nicht die Ansprechpartner für, sondern eben wir schauen dann mit auf die Fütterung. Und wie gesagt, die Patienten können da nur von profitieren, wenn das alles so gut wie möglich passend gemacht wird. Aber bitte habt realistische Vorstellungen davon. Also es ist jetzt nicht, es ist tatsächlich quasi die kleinste Säule im Epilepsie-Management, dass die Fütterung optimiert wird. Aber natürlich kann es ein wichtiger Baustein sein.
Und die Fütterung, wir haben es vorhin schon mal angeschnitten. Es muss alles enthalten sein. Also ganz wichtig bei neurologischen Symptomen ist einfach eine ausreichende Versorgung mit B-Vitaminen. Da ergänzen wir teilweise auch entsprechende Präparate, weil der Vorteil ist, dass man die B-Vitamine nicht überdosieren kann. Insbesondere ist es bei Vitamin B2, B6 und B12 der Fall. Denn wenn von diesen zu wenig in einer Ration ist, kann sogar diese Unterversorgung zu neurologischen Symptomen führen. Also was nicht heißt so, ne, ich will jetzt nicht die neurologischen Symptome mit der Epilepsie gleichsetzen, um Gottes Willen, das ist nicht das Gleiche, aber daran sieht man, dass einfach diese Vitamine ganz besonders wichtig für das neurologische System sind und warum es halt dann eben auch so wichtig ist, dass diese Vitamine ausreichend in der Ration enthalten sind. Und wie gesagt, die B-Vitamine kann man nicht überdosieren. Aber da seht ihr, wir würden ja generell keine Ration rausgeben, in der nicht genug Vitamin B2, B6 oder B12 drin ist, um diese neurologischen Symptome gar nicht erst zu riskieren. Und das meinen wir manchmal mit, für uns ist diese Anpassung natürlich selbstverständlich. Und ja, bei einem Epileptiker setze ich dann auf das 2-3-fache des durchschnittlichen Bedarfs bei B-Vitaminen und ergänze die teilweise einfach noch zusätzlich, weil ich da nichts falsch machen kann. Aber ne, also das meinen wir mit, ja, natürlich achten wir darauf, dass genug B-Vitamine in der Ration enthalten sind.
Was auch bei ganz, ganz vielen Erkrankungen vorteilhaft ist, ist die Zugabe von Antioxidantien, also sowas wie Vitamin E. Auch das muss in mehr als bedarfsdeckender Menge in der Ration enthalten sein. Und was ziemlich wichtig ist, also was man manchmal unterschätzt, ist die Gleichmäßigkeit der Zusammensetzung der Grundfütterung. Und es muss regelmäßig zu gleichen Zeiten gefüttert und die Medikamenten gegeben werden. Also die Einstellung der Epilepsie-Medikamenten ist immer so ein Balanceakt quasi im Zusammenhang mit der Fütterung, weil die Futterzusammensetzung immer einen Einfluss darauf hat, wie die Medikamente aufgenommen und verstoffwechselt werden. Das heißt, immer wenn im Futter was geschraubt wird, auf jeden Fall Rücksprache halten mit den Neurologen vor Ort, weil das eben quasi in der, wie heißt es, Pharmakodynamik einen Einfluss hat auf die Medikamentenspiegel im Blut.
Und da ist eine Regel noch viel wichtiger, als sie sowieso bei uns wichtig ist. Und zwar eine Änderung pro Zeiteinheit. Na, also wenn ihr, es ist oft so, dass Leute zu uns in die Ernährungsberatung kommen und wir sprechen ganz viele Stellschrauben an und sagen, jetzt wird das geändert, dann wird das geändert und dann wird das geändert. Und einige Leute sind da ein bisschen ungeduldig und ich kann es verstehen. Ich bin auch nicht die Person, die mit massig viel Geduld gesegnet ist. Gebe ich gerne zu, ja. Und da ist es dann so, dass die Leute dann versuchen, ganz viel auf einmal zu ändern und wir dann immer eher bremsen müssen. Denn wenn jetzt ein Anfall kommt oder ein Anfall ausbleibt, dann wissen wir ja nicht, welcher Parameter geholfen oder das Ganze schlechter gemacht hat. Und da ist es einfach so, Seid da ein bisschen geduldig, wenn ihr die Fütterung und die Medikamente eures Epileptikers einstellt. Es ist leider nicht so, man gibt einmal eine neue Dosierung und alles ist schick. Ja, also das ist manchmal einfach eine kleinschrittige, immer wieder Anpassung von Mini-Bausteinen und halt eben ein Schritt pro Zeiteinheit. Das heißt, entweder ich verändere die Fütterungszeiten oder ich nehme eine neue Komponente dazu oder ich nehme eine Komponente weg. Aber alleine schon Fütterungszeiten und Komponente dazu sind schon zwei Änderungen. Ja, also seid da ein bisschen geduldig. Und ich finde immer so pro Schritt, finde ich immer realistisch, 2 Wochen zu warten, um das so ein bisschen auszuprobieren. Oder empfiehlst du da andere Zeiten? Also ich habe mir das so angewöhnt mit den 2 Wochen.
Genau, also meistens mache ich auch alle 2-3 Wochen eine neue Sache, wobei ich sagen muss, ne, je nach Fall sind es auch mal 2. Also das wägen wir dann schon ab, was bei euch sinnvoll ist, sozusagen zeitgleich zu machen. Aber ja, prinzipiell sind wir Freunde, sozusagen lieber langsamer die Dinge zu ändern und zu schauen, was passiert, bevor man dann den nächsten Schritt geht. Das hilft euch einfach auch dabei einzuschätzen, was wie funktioniert.
Genau, und die Mineralstoffe haben zum Teil einen Einfluss auf die Medikamenten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da immer die gleiche Zusammensetzung haben, falls die Wirkspiegel da auch sich gegenseitig bestimmen. Es ist zum Beispiel so, dass ich immer auch so den Salzgehalt einer Ration im Blick habe, weil einfach bei einer erhöhten Salzzufuhr mehr Wasser aufgenommen wird. Und wenn mehr Wasser aufgenommen wird, dann kann es sein, dass die Medikamenten schneller ausgespült werden. Also all solche Sachen muss man eben relativ stabil halten. Das heißt, ich finde einem, und das ist das, was du vorhin so wunderbar gesagt hast, für jeden Epileptiker gilt im Endeffekt, wir müssen die Ration finden, die für das Gegenüber perfekt passt. Ja, also wenn ich jetzt einen Hund habe, der Magen-Darm-Patient ist, dann habe ich vielleicht eine ganz andere Ration, als wenn der Hund magen-darm-technisch total unempfindlich ist. Aber für beide gilt die Regel, bitte bleibt dabei. Also spielt da nicht zu viel mit rum. Ja? Also das ist so eine der wichtigen Regeln.
Genau das, was Kathi gerade sagt, ist eben ein wichtiger Punkt. Ist der Hund Magen-Darm-sensibel, kriegt er eine magenschonende Ration? Haben wir einen Allergiker, müssen wir auf die Futterzutaten achten? Und da ist eben eine Sache, dass der Stress auf die ganzen Erkrankungen einen Riesenpunkt hat. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir mit der Grundfütterung auch die eventuell fütterungsabhängigen, in Anführungsstrichen, Nebenprobleme so gut wie möglich managen, um das eben alles so gut wie möglich ins Lot zu bringen.
Denn stellt euch vor, ihr habt einen Hund, der Magen-Darm-Probleme hat. Das ist natürlich was, was immer stresst, was dazu führt, dass das Tier weniger schläft. Das macht die ganze Situation schlechter. Das Tier hat mehr Stress. Und auch das ist natürlich zu vermeiden. Ja, das heißt, auch da möchte man eine möglichst stabile Geschichte. Übrigens, was auch bei einigen Hunden als Nebenwirkung auftritt, ist, dass die fürchterlich Hunger haben. Also von diesen Epilepsie-Medikamenten. Und das ist aber auch nicht bei allen so, aber bei einigen ist es so. Und da ist natürlich dann für uns die Herausforderung, wie bekomme ich eine ganz große Ration? Ja, also auch sowas muss dann eben berücksichtigen werden. Andere fressen vielleicht schlechter, dann brauche ich eine kleine Ration. Ne? Also ihr seht, da gibt es jetzt nicht das eine, aber wie gesagt, ich kenne einige, die wahnsinnig Hunger haben durch die Epilepsie-Medikamente. Das muss man schon noch sagen. Ja. Da arbeitet man dann eben mit mehr Gemüse.
Worauf wahrscheinlich die meisten jetzt warten beim Fütterungsthema Epilepsie sind die MCT-Öle, also die mittelkettigen Fettsäuren. Und das ist das ist eine relativ neue Erkenntnis, dass diese mittelkettigen Fettsäuren von Gehirn gut als Energiequelle genutzt werden können und die sich tatsächlich positiv auswirken bei den Epileptikern, aber auch bei den älteren Tieren, wo es so in Richtung kognitive Dysfunktion geht. Und da ist es so, dass das schon auch eine sinnvolle Stellschraube ist in der Epilepsiefütterung. Da muss man aber schauen, ich mache es jetzt nicht pauschal sofort bei jedem Epileptiker, sondern fange vielleicht auch erstmal mit der Grundlage an und ne, stimm das vielleicht manchmal mit den behandelnden Kollegen vor Ort ab. Das ist eine gute Sache, sollte aber auch gezielt eingesetzt werden. Und da ist es so, dass die Dosierung berechnet wird, quasi, dass man einen bestimmten Anteil der Kalorienversorgung durch diese mittelkettigen Fettsäuren ersetzt.
Mhm. Ich mache sie auch gerne rein, ist aber genauso, wie du sagst, wieder so ein Faktor, ein Faktor pro Zeit. Erstmal haben die anderen Sachen Priorität und dann kann ich eben die MCT-Öle ergänzen. Und damit arbeite ich auch relativ viel, einfach weil es da ja die Studien gibt, die uns da genau vorgeben, was man wann wie viel gibt, dass man das gut berechnen kann. Es lässt sich super leicht dosieren. Und ist dann relativ problemlos möglich. Ich habe jetzt mal letztens von einem Hund gehört, der es nicht so gern gefressen hat. Aber ansonsten habe ich da auch nie Probleme, das irgendwie in die Ration zu integrieren. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, wird auch meistens gut vertragen, auch wenn es dann relativ viel Fett ist im Vergleich zu sonst manchmal.
Genau, wichtig ist an der Stelle, die MCT-Öle sind dann wirklich, also um diese kognitive Geschichte herauszukitzeln, also das, ne, dass man das wirklich ganz gezielt gibt, das ersetzt aber nicht die anderen Öle. Also trotzdem hat der Hund natürlich einen Bedarf an essentiellen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Das heißt, man kombiniert an der Stelle dann einfach drei Öle miteinander und gibt das zusätzlich zu der normalen Ration, beziehungsweise es ersetzt einen Teil der Energie, die geliefert wird, ne? Weil normalerweise wir haben ja Protein, Kohlenhydrate und Fette als Energiequellen und dann ersetzt man einfach einen Teil der anderen durch die MCT-Öle. Eine Sache noch, wer das Thema Epilepsie oder neurologische Erkrankungen googelt, mag auch manchmal in Kontakt kommen mit den glutenfreien Fütterungen. Das ist nicht unbedingt mit der Epilepsie assoziiert, sondern mit anderen Krankheitsbildern, die vor allen Dingen beim Border Terrier auftreten. Das heißt, der Border Terrier hat manchmal auch so neurologische Erkrankungen und die werden durch glutenfreie Fütterung besser. Und da ist man auch noch so am Anfang der Forschung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Border Terrier mit neurologischen Symptomen hätte, würde ich den auf eine glutenfreie Diät setzen. Bei allen anderen würde ich es nicht pauschal machen, weil einfach das Thema Gluten wird beim Hund sehr viel heißer gekocht, als es eigentlich ist. Also ich finde, es wird ganz schön aufgebauscht teilweise. Aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, aber eben nur bei Hunden, die die Rasseprädispositionen eben auch einfach mitbringen.
Genau, wobei es zum Teil, also vereinzelt ja auch die Berichte gibt eben bei Malteser. Ich hatte letztens einen Labrador mit Verdacht da drauf. Also es kommt schon mal vor, aber es ist jetzt, ja, es ist wieder nicht schwarz und nicht weiß. Also es ist jetzt nicht immer Epilepsie gleich glutenfrei, macht aber vielleicht manchmal Sinn, danach zu schauen. Und da sind wir wieder beim Individuellen. Und tatsächlich kann es auch sein, dass das Erkenntnisse sind, die sich im Laufe der Forschungsergebnisse auch nochmal ändern. Wie ich eben schon gesagt habe, das ist, also die Ernährung bei neurologischen Erkrankungen ist ein relativ, ja, wie soll ich sagen, junges Wissenschaftsfeld. Und vielleicht machen wir mal in 2 Jahren eine neue Podcast-Folge, wo wir noch wieder weitere Erkenntnisse haben.
Genau. Aber ich glaube, bis dahin haben wir euch die Basis ganz gut vermittelt und sagen bis dahin.
Bis dann.
Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die_Futtertierärztin.